Schubschlag vom Wasser aus erzählt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schubschlag, unserem Ruder-Podcast. Um alles, was mit dem Rudersport zu tun hat. Schnell rudern, langsam rudern, schön rudern, Wanderrudern, was auch immer. Mein Name ist immer noch Carsten Bjeski und mit mir weiterhin zusammen der Co-Host Matthias Zappel-Zander. Hallo Zappel.
Ja, hallo Carsten, hallo liebe Zuhörer. Ja, langsam rudern, spielst du damit auf die WM an? Oder
fiel mir gerade so ein, ja.
Möchtest du über die WM reden oder möchtest du deinen Gast erstmal vorstellen?
Ja, ich möchte auch über die WM reden, aber zusammen mit unserem Gast, denn wir haben ja hier eine Premiere, jagt die nächste. Letztes Mal hatten wir den ersten weiblichen Gast im Podcast und diesmal haben wir den ersten aktiven Athleten hier bei uns im Podcast, Marc Weber. Hallo Marc.
Hi, freut mich dabei zu sein.
Marc, ich will dich gar nicht vorstellen. Erzähl mal selber. Ja, Elevator Pitch, Marc Weber. Wer ist Marc Weber? Und was machst du so ruderisch? Wer bist du? Wir wissen, dass du 25 Jahre gerade alt geworden bist und den Rest erzählst du mal selber.
Genau, ein Vierteljahrhundert alt, komme aus dem Rudern, bin ungefähr seit 12, 13 Jahren dabei, saß im Doppelzweier bei Tokio bei den Olympischen Spielen, bin dieses Jahr auf dem World Cup im Einer Dritter geworden.
Herzlichen Glückwunsch, ein super Rennen übrigens. Ja.
Das Danke. War ein richtig tolles Rennen, ja.
Danke. Ja, privat studiere ich jetzt Psychologie im Master seit knapp einem Jahr und jetzt bin ich heute hier und freue mich mit euch ein bisschen zu sprechen.
Ja, und du warst aber auch, Marc, um das hier den Zappel mal ein bisschen zum Wein zu bekommen. Du warst U23-Weltmeister im Einer, ne?
Ja. Genau.
Sag mal da was dazu.
War ein schwaches Jahr.
Das haben nicht viele Skuller geschafft, um auch U23-Weltmeister im Einer zu werden.
Es haben nach mir einige geschafft. Ja. Aber vor mir haben es einige nicht mal ins Finale geschafft, das muss man auch sagen.
Genau, sehr gut. Ja. Super, super Karriere bisher. Und wir werden nachher mal drüber reden, wie die Karriere auch noch weitergehen wird. Aber ganz kurz, weil wir hatten jetzt das WM-Ergebnis, so ein bisschen, ja, alles gesagt, ist jetzt eine Woche her. Und, jeder weiß es, schlechtestes Ergebnis aller Zeiten des DHVs. Das hatten wir zwei Finalteilnahmen in den olympischen Bootsklassen. Die Goldmedaille vom Olli Zeidler, also auch Wahnsinnsrennen, muss man sagen. Wir haben ja hier auch in dem Podcast ab und zu mal so ein bisschen gesagt, ja, Mensch, der Olli, der könnte auch noch technisch ein bisschen besser rudern. Aber das Rennen, was er da hingelegt hat, also wirklich Wahnsinn.
Ich hatte ein bisschen Angst, dass er eventuell denn doch eingeht, weil ich dachte, das kann der überhaupt nicht durchfahren. Aber wie ich schon sagte, er ist halt der physisch stärkste Ruderer, glaube ich, weltweit im Moment. Technische Sachen hin oder her. Ich habe das Halbfinale mit meinem Vater zusammen geguckt, weil der mich zufällig besucht hat. Und der hatte natürlich auch jede Menge technischer Hinweise und Anregungen, was man noch ändern könnte und wie man was ändern könnte. Schließlich war Heino Zeidler Sportler bei meinem Vater in der Trainingsgruppe. Ja. Aber das spielte ja keine Rolle. Es reicht ja trotzdem, um vorne wegzufahren. Und das war ein überragendes Rennen, muss man
ja,
ich sagen.
Ihr seid ja beide Top-Skuller. Ich bin ja nur Hobby-Skuller. Aber das ist doch nicht nur physisch, das ist doch auch psychisch. Wenn ich so ein Ding raushaue, um das auch durchzuhalten, ja, einfach, also ich meine, oder Marc, was sagst du da? Ich meine, das ist doch wirklich, um sich einfach da vorzustellen, du weißt, dass dieser Niederländer dich in München noch abgekocht hat im Endspurt und dann ziehst du dem nochmal richtig auf den letzten 300 Metern einfach nochmal eine Bootslänge weg. Das ist doch auch im Kopf, oder nicht?
Das ist definitiv im Kopf. Ich glaube, er hat auch im Ziel auf seinen Kopf gezeigt und hat ein bisschen... Genau, und ich muss sagen, ich war anderthalb Wochen vor der WM, war ich in München, bin mit ihm Strecken gefahren.
Ja.
Und da habe ich das schon gemerkt. Also die Mentalität, jetzt verrate ich euch was, ich habe schon bevor er im
vorne Ziel weg, war... Vorneweg, Marc, natürlich. Du warst eine Länge vor ihm dann.
Also wir sind da Strecken geballert und Olli hat einen extrem guten Eindruck auf mich gemacht. War auch super schnell. Ich kam gerade aus der Sommerpause und habe alles entgegengesetzt. Ich kam dahin, wir sind direkt am ersten Tag 4x500 Meter Vollgas geknallt. Okay, also wirklich Schlag auf Schlag. Ich glaube, die ersten 500 Meter ist Olli schon mit einer 1,34, 1,35 da vorne weggeprügelt. Und ich war stehen kaum nach der Einheit. Dann haben wir Pause gemacht, sind nachmittags nochmal 2x1000 gefahren. Also der hat da ordentlich gearbeitet, im Kopf ultra stabil und ich war mir so, so sicher im Finale, dass er das wuppt. Ich glaube, ich habe dem Vater, da war Olli gerade bei 1,5, habe ich dem Vater gratuliert. Ich war mir 100% sicher, ich hatte nämlich diesmal die Angst nicht. Ich hatte das so ein bisschen bei der EM ja auch verfolgt und meine Freundin war neben mir und meinte, oh, nicht, dass er es wieder... Ich war mir 100% sicher. Also Olli wirkte für mich schon anderthalb Wochen vorher so fokussiert, so straight, auch sportlich und psychisch so on point. Ja. Ich war mir 100% sicher, dass der das wird.
Ja. Es waren seine Bedingungen auch. Also es waren ja also ideale Bedingungen im Prinzip zum Rudern. Und früh wie abends. Also ich habe die Finalläufe komplett verfolgt nebenbei. Gut, ich habe alles Mögliche nebenbei gemacht. Aber es waren einfach ideale Bedingungen.
So, das war der Höhepunkt. Und dann kommen wir zu den anderen Sachen nochmal ganz kurz. Ich meine, wir haben ja auch schon in der Vergangenheit drüber gesprochen. Das ist jetzt eigentlich nur eine logische Folge von dem, was ihr während der ganzen Saison oder vielleicht in den letzten Jahren schon abgezeichnet hat. Aber was mich interessiert, ne, wir haben ja hier so ein bisschen irgendwie die beiden alten Säcke von der Muppet Show, die sich die Sachen anschauen, weil sie das früher auch mal gemacht haben. Aber wenn du dir das anschaust, Marc, jetzt so eine Leistung, ne, von der gesamten Mannschaft, Wie schaust du dir denn das an? Du bist aktiver, du bist eigentlich Teil ja der Nationalmannschaft, jetzt hier nicht gestartet, Teil der Nationalmannschaft. Also einfach, was geht denn in deinem Kopf dann vor? Was passiert denn da?
Ja, ich war ja im Urlaub und war aber, ich sag mal, zum Glück krank, hatte dadurch ganz viel Zeit, habe mir ab den Halbfinals wirklich jedes Rennen angeguckt, mit deutscher Beteiligung, aber auch ohne deutsche Beteiligung die Rennen. Und ich mit gerade die Halbfinals ja teilweise dann doch eben auch sehr deprimierend war, viele fünfte, sechste Plätze auch in den Halbfinals. Da war ich dann zumindest auch ein bisschen fröhlicher, als ich gesehen habe, hey, viele haben sich gefangen, schaffen es in den B-Finals dann doch auch vorne mitzufahren. Aber das ist natürlich so ein leicht gebrochenes Herz, sage ich mal. Man kennt viele von den Athletinnen und Athleten, man weiß, wie viel Zeit, Energie und Willensleistung die da reinstecken. Und dann am Saisonhöhepunkt zahlt sich nichts aus. Und was da jetzt diesmal passiert ist, vom reinen Endergebnis gesehen her, ist das natürlich extrem deprimierend und macht mir selber natürlich auch ein Stück weit Angst für die Zukunft. Wir haben einen ganz klaren Trend, da gibt es auch so eine schöne Grafik seit 2009, ein ganz klarer Abwärtstrend.
Die hast du ja auch veröffentlicht.
Genau, und die Frage ist, wo soll das noch weiter hingehen? Wir sind an einem Tiefpunkt. Ein Tiefpunkt kann aber eben auch ein Wendepunkt sein. Und jetzt ist für mich eigentlich die Frage, nicht einfach mit einem traurigen, hängenden Kopf aus dem Ganzen rauszugehen, sondern das Ganze auch als Chance zu betrachten, dass jetzt eben dieser Zeitpunkt da ist, dass wir was bewegen können und dass wir danach auch wieder an diesem Wendepunkt die Grafik wieder nach oben ziehen können.
Wie guckst du dir sowas an dann? Auch die Rennen, ne? Guckst du dann, sagst du, Mensch, jetzt schaue ich mir da die führenden Nationen an und die rudern einfach ganz anders? Oder, ich meine, ihr habt ja bestimmt auch ein bisschen Kontakt mit den Sportlern aus anderen Nationen, oder weißt du dann, ja, die haben anders trainiert? Also, was ja auch darum geht, ne? Ich meine, genau, das ist ja, man denkt, okay, Mensch, ist ja auch so ein bisschen kollektiv. Ich meine, du warst ja in Luzern noch Dritter, da kriege ich einer Fahrer, haben wir ziemlich gute aktuell in Deutschland. Aber heißt dann auch so, okay, ist jetzt das, was ich jetzt vom Trainingsinhalt gemacht habe, ist das vielleicht eigentlich doch zu schlecht, ja, weil die anderen Nationen das besser machen? Ist das, muss ich jetzt meine Technik noch umstellen, wenn ich dann doch auch da in der Spitze wieder mitfahren will? Also schaust du auch so ein bisschen analytisch dir dann sowas an und gehen solche Gedanken dann auch schon in deinem Kopf um oder noch nicht? Weil es ist ja, die Hoffnung ist ja schön, ne, dass man jetzt hofft, okay, komm, wir drehen das jetzt um. Aber mittlerweile, ich meine, was haben wir hier, so Ruder-Großmächte wie Spanien, ja, sind ja teilweise jetzt erfolgreicher als wir.
Nichts gegen die Spanier, die hatten immer mal wieder gute Boote, ja.
Also man muss sagen, ich schaue mir das natürlich auch analytisch an. Einfach weil auch für mich selber, ich finde schnelles, genau, Rudern geil. Ich sehe da vorne einen Doppelzweier bei den Männern, die Franzosen mit einer Leichtigkeit da wegfahren. Ja. Und dann gucke ich da ganz genau hin, weil ich denke, die Leichtigkeit will ich auch haben.
Ja.
Also das sowieso. Und du hast vollkommen recht, die Hoffnung alleine auf eine Wende jetzt wird uns nicht weiterhelfen. Wir brauchen da eine Strategie und wir brauchen ein Konzept. Und da halte ich es durchaus für sinnvoll, auf andere Länder zu gucken. Man muss sich natürlich auch immer im Klaren sein, nur weil das in dem Land funktioniert, heißt das nicht, dass das bei uns auch automatisch funktioniert. Ja. Weil wir sind eben ein 80 Millionen, relativ großes Flächenland und. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Begebenheiten. Bei uns ist Uniruder nicht so stark. Aber man muss eben schon überlegen, viele Nationen fahren in Höhentrainingslager, mindestens in 3 Stück pro Jahr. Dann nehmen die sich ganz andere Experten sozusagen für die rudertechnische Analyse dazu. Sie haben teilweise, ich will mal sagen, eine ganz andere Mentalität, die auch entgegengebracht wird, auch wie das Team aufeinander eingestellt wird, nicht nur in der Bootsklasse, sondern im Gemeinschaftlichen. Da kann ich mich noch auch an die Aussage von Christian Felke erinnern, die uns damals rangetragen wurde von unserem Doppelzweier-Trainer damals bei Olympia, dass Felke sehr enttäuscht gewesen wäre, wie wenig wir als Gesamtmannschaft auftreten. Das war, glaube ich, auf einem World Cup. Ich glaube, das sind ganz viele Stellschrauben, wo wir durchaus nach links und rechts gucken können. Was machen die besser? Und dann müssen wir natürlich auch nachdenken, wie schaffen wir das in unser System zu integrieren? Aber links und rechts gucken, auf jeden Fall, ganz, ganz sicher.
Und was ist so deine Hoffnung analytisch? Ich meine, im Einer wissen wir alle, da kann ich etliche Längen gut machen. Ne? War auch der Interessante hier, der Norweger, der ja auch irgendwie zwischen EM und WM nochmal auch mit dem Turbo gezündet hatte, weil er, glaube ich, verletzt war und Operation hatte. Aber wenn ich mir so Großbootergebnisse anschaue, wissen wir auch alle, im Großboot so ein paar Längen gut zu machen über 1 oder 2 Jahre ist nicht so einfach. Oder doch? Also Doppelvierer, Achter.
Doppelvierer geht sogar. Also wenn du es schaffst, dass du wirklich die Mannschaft so zusammenbringst, dass die ins Fliegen kommt, dann kannst du innerhalb kürzester Zeit wirklich erstaunliche Verbesserungen erreichen. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ja, okay. Also ich kenne das, wenn ein Boot erst nicht läuft und auf einmal begreift der Letzte, was er da machen muss, und dann hast du auf einmal 5, 6, 7 Sekunden schneller. Das habe ich selber erlebt. Das ist ein verdammt positives Gefühl, wenn man da in dem Boot sitzt. Und also wenn man das Wunder von Berlin gelesen hat über diesen Achter, der da ins Fliegen kommt, das kenne ich aus meinem 2. Junioren-Doppelvierer, der ist einfach ins Fliegen gekommen. Und du sitzt dann in dem Boot und du weißt, dich kann keiner besiegen. Das ist ein fantastisches Gefühl.
Ja. Ja. Also ich glaube auch, der Zug ist nicht abgefahren. Man kann da in kürzester Zeit schon sich auch gerade im Großboot deutlich steigern, auch im Einer tatsächlich, auch wenn der Norweger verletzt war. Dieses Jahr noch auf dem Hollandbeker gegen den gefahren.
Ah, ja.
Da ist er nicht mal ins A-Finale gekommen. Da war ein Vereinsruderer vor ihm. Insofern auch da, das glaube ich schon, dass man das gut skalieren kann und sich auch deutlich entwickeln kann. Die Frage ist halt, was für Voraussetzungen man dafür schaffen muss. Und das ist, denke ich, eine sportfachliche Frage, die ich mir gar nicht ehrlicherweise zumaße zu beantworten, sondern das ist so ein bisschen was, da gibt es bestimmt Experten im DRV und auch in der Schwarmintelligenz, sage ich mal, der Athletinnen und Athleten, die zu einem deutlich besseren Konzept und deutlich besseren Ideen führen werden, als ich sie jetzt hier vorbringen könnte.
Naja, aber ich sag mal zum Thema Team. Also es gibt ein Deutschland-Achter-Team, auch speziell in den sozialen Medien. Dieses Deutschland-Achter-Team postet auch Sachen für die U23-WM, aber sie posten, also über die Riemenbootsklassen, aber sie posten zum Beispiel nicht bei der U19-WM, wo ja denn die Sportler eigentlich irgendwann mal bei ihnen im Team landen sollen. Das ist eine Sache, die mir aufgefallen ist. Dann hat man den Eindruck, es gibt ein Einer-Team um Olli Zeidler. Und dann hat man das Gefühl, dann gibt's irgendwie die olympischen Bootsklassen, die aber auch nicht so wirklich als Team auftreten. Und es gibt dann die nicht-olympischen Bootsklassen. Und dazu kommt, also das war für mich dann so, dass ich dachte, jetzt hat der DRV die Kapitulationsfahne gehisst, dass man dann auf Instagram einen Post schreibt, wo drauf steht, der berühmte Spruch von Andy Bremer, hast du Scheiße am Fuß, als vorm B-Finale denn einer aus dem Achter wegen Krankheit dann auch ausgetauscht werden muss. Und da waren sehr, sehr viele Kommentare, die dann gesagt haben, also löscht das bitte sofort. Was denn? Also das, ich fand das, ja, das kann man bringen, das kann man im kleinen Rahmen mal machen, aber das kann man nicht als Verband in den sozialen Medien so veröffentlichen. Und das wäre eine Sache, wie man als Team auftreten kann. Einfach als Team zeigen, wir sind eine Mannschaft. Und das ist was ich vermisse und was mir fehlt. Egal, ob es in den sozialen Medien ist oder sonst wo, ich sehe das einfach nicht. Ich habe das persönlich auch schon anders erlebt. Das ist halt was Schönes, wenn man als Team auftritt. Aber aktuell sehe ich es nicht. Und ich sehe es schon seit langer Zeit nicht.
Weißt du, wo ich dran denken musste, Zappel, als ich das gelesen hatte, an unser Gespräch mit der Marie, die uns doch erzählt hatte, dass der DRV sich entschieden hatte, besser zu kommunizieren mit den Athleten und darum auch viel aktiver auf Instagram wäre. Dann dachte ich auch, okay, wenn das Ergebnis ist von besserer Kommunikation, ich weiß nicht, ob es irgendwelche Athleten gab, die sich mit so einem Spruch, würde ich nochmal positiv unterstützt fühlen. Ich meine, ich hatte das ja auch erzählt, aber das weißt du ja auch, Marc, als aktiver. Ich gucke ja viel auf die Niederlande und die haben halt genau diesen, also die haben es dieses Jahr viel daran auch gearbeitet, um diese Teamzusammengehörigkeit nochmal zu bauen. Ne? Da ist auch, also Instagram, soziale Medien ist einfach Team NL. Auch die Geschichte, dass als der Melvin da die Europameisterschaft gewonnen hatte, sind ja die ganzen reingesprungen. Und das war halt nicht wie irgendwie bei einer niederländischen Studentenregatta irgendwelche Studenten-Groupies, aber das waren halt teilweise Aktive, die dann da reingesprungen sind, um ihn zu jubeln. Also jeder hat sich für die anderen gefreut. So, ist natürlich auch einfacher in der Gruppe, die auch wirklich einfach kollektiv super erfolgreich ist, verstehe ich auch, ne? wo es irgendwie nur darum geht, welche Farbe die Medaille hat, so schaut es ein bisschen aus. Welche Nation, du hast die Franzosen genannt im Doppelzweier bei den Männern, ist logisch, ist deine Bootsklasse natürlich auch bei Olympia gewesen, vielleicht ja auch jetzt in den nächsten Jahren. Welche Nation ist denn jetzt so ein bisschen, wo du sagst, okay, das ist hier aktuell Vorbildnation?
Für mich, in meinem beschränkten Blickfeld, wo ich auch was mitbekomme, manchmal zu Nicky van Sprang ein bisschen Kontakt und sowas, würde ich für mich ganz klar die Niederlande, allein Holland Beker, auch da diese Studentenregatta, was da los war, wie das organisiert wurde, wie da auch der Zusammenhalt schon ist, auch, ich sag mal, in der kleinsten Zelle, in den Studentenvereinen und, bis hoch eben zum großen Team, ist für mich da ganz klar die Niederlande ein Vorbild. Und das hat jetzt, und das würde ich auch gerne kurz sagen, nicht nur mit Instagram zu tun, dass wir uns nach außen als ein Team präsentieren, sondern das muss intern schon anfangen. Ja. Und da ist eben, du sagst so schön, die Leute schwimmen hin zu den Booten, auch andere Leistungssportler freuen sich mit denen. Bei uns gewinnt man eine Medaille und nicht mal jeder Trainer gratuliert einem. Manche gehen auch absichtlich aus dem Weg. Das wird schon falsch vorgelebt von Trainerseite. Ja. Das ist bei, wie sollen die Sportler dann ein Teamgefühl da entwickeln? Und da muss man eben mal sagen, da gehört auch für mich ganz klar Leistungsprinzip dazu. Ich habe das ja in Ratzeburg in den letzten 2 Jahren mitbekommen. Da gab es ja auch ein paar leistungstechnisch fragwürdige Entscheidungen immer mal wieder. Und ganz oft ist es so, und da nehme ich mich selber auch nicht aus, man ist dann irgendwie sauer auf die Leute, die drinnen sitzen, wo man die Meinung hat, die gehören da doch gar nicht rein, weil ich war doch da und da und da besser. Am Ende ist das doch eigentlich die Trainerentscheidung. Das heißt, man kann auf den Trainer sauer sein. Auch da, wenn man wirklich objektiv ist, müsste man auch unterscheiden, ist man auf die Trainerentscheidung sauer oder auf den Mensch? Eigentlich nur auf den Trainer und nicht auf den Mensch, weil der Mensch ist ja tatsächlich der Überzeugung, dass er in dem Moment das Richtige macht. Aber ich finde auch da, wenn wir das Leistungsprinzip erstmal wieder mehr in den Fokus setzen, die Nominierungsrichtlinien besser gestalten, klarer gestalten, dann die Nominierung, dass die Leute das nachvollziehen können, auch dann gibt es keinen Grund mehr. Dann wird jeder, der nicht drinne sitzt, sagen, hey, okay, der sitzt drinne, weil er besser war. Und dann sollte man sich auch füreinander freuen. Ich finde, das fängt eben schon in der kleinsten Zelle bei jeder Bootsklasse, dann eben beim Team, Männer Skull, Frauen Skull, Männerriemen, Frauenriemen und dann vom Gesamtverband. Und bei uns scheitert es eigentlich schon an der kleinsten Zelle. Ja. Und das, finde ich, ist was, wo wir selber, auch wir Athleten und Athletinnen gefordert sind, das wieder mehr zu leben, mehr dieses Teamgefühl zu leben und auch uns selber in den Kopf zu rufen, dass das dieses Teamgefühl uns selber auch hilft, wenn wir da zusammenstehen und gemeinsam das anpacken.
Da nähern wir uns doch schon jetzt so ein bisschen dem anderen Thema, was wir heute auch besprechen wollten. Also nicht nur WM, sondern auch ein bisschen deine eigenen Erfahrungen, weil du bist ja eigentlich ein kleiner Medienstar geworden jetzt im Ruderbereich. nicht ganz gewollt. Hand auf Herz, aufs Herz erstmal, Marc. Wie viele Leute haben dir denn da am Rotsee dann bei dem dritten Platz gratuliert? Wie viele sind denn damit mit weggedrehtem Kopf an dir vorbeigelaufen?
Das ist eine gute Frage. der Männer einer ist ja auch relativ spät. Ich sag mal so, dass mir nicht jeder gratuliert hat. Ich glaube, meinem Trainer haben noch weniger gratuliert. Ja. Gerade von Athleten und Athletinnen habe ich sehr, sehr viel positive Rückmeldungen bekommen. Das fand ich sehr, sehr cool. Es hat mich auch wirklich sehr gefreut. von Trainerseite gab es auch teilweise Gratulationen, wo du aber gesehen hast, kleines mürrisches Gesicht dabei. Aber das war schon in Ordnung.
Weil das war der Höhepunkt eigentlich für dich dieses Jahr. Und danach ging es dann los. Ne? Auf Neudeutsch würde man das irgendwie sowas nennen wie einen Shitstorm. Willst du selber mal ganz kurz erzählen, so zusammenfassend für die Leute, die zuhören und nicht wissen, worum es geht?
Ich kann es kurz zusammenfassen. Der Verband hat bei der EM ja schon, ich sag mal, vorbotschaftlich für die WM relativ schlecht abgeschnitten. Daraufhin gab es relativ viel in den Medien, nachdem auch Olli sich schon beschwert hatte, wo der Verband vor allen Dingen, ich will nicht sagen, die Schuld mehr oder weniger meiner Meinung nach bei den Sportlern gesucht hat.
Die alle zu wenig trainieren und so
fort. Genau, und da ist mir eigentlich nur der Kragen geplatzt, weil ich die meisten Sportlerinnen und Sportler eben sehr gut kenne, weiß, dass die ihren Traum von der Olympiamedaille mit allem versuchen zu erreichen, was sie haben. Und da habe ich eigentlich nur meine Meinung auf Facebook und Instagram geschrieben, habe gesagt, für mich ist es nicht ein Versagen der Sportler, sondern ein Stück weit ein Versagen des Verbandes. Dazu gehören wir Sportler, wir Vereine, aber vor allen Dingen eben das Konzept, das System, was dahinter steht und was sich mittlerweile etabliert hat. Und daraufhin ging es irgendwie los. Ich glaube, ich war erst mal 2 Tage durchgehend damit beschäftigt, auf Nachrichten von anderen Sportlerinnen und Sportlern zu antworten. Dann ging es aber auch in den Medien los. Ich habe meinen Sportfördergruppenplatz bei der Bundeswehr verloren, weil mir vorgeworfen wird, ich würde die Zentralisierung nicht ernst nehmen. Ich würde das nicht wollen.
Denkst du, dass das wirklich eine Folge war von eigentlich einem Instagram-Post?
Nee, der Verlust der Sportfördergruppenstelle, den habe ich, glaube ich, 2 Tage vorher von der Bundeswehr mitgeteilt bekommen. Der Verband hat sich da vorher nie bei mir gemeldet. Ich habe einfach eine E-Mail von der Bundeswehr bekommen. Aber ja, das hat sich irgendwie dann richtig aufgekocht. Und jetzt vor wenigen Tagen wurde ich eben im Interview von unserer Cheftrainerin als Lügner bezeichnet. Und ja, das ist irgendwie sehr schnell hoch eskaliert. Wie gesagt, ich versuche da eigentlich mittlerweile eher deeskalierend zu wirken. Ich finde es eben auch schade, dass jetzt von der sportfachlichen auf eine persönliche Ebene abgerutscht ist. Zumal Olli und ich diese sportfachliche Ebene eben immer versucht haben zu bewahren und nicht zu verlassen. Und so ist das in einer ganz groben Zusammenfassung der letzten Monate gelaufen.
Und wenn wir mal ganz kurz dann auf die Details eingehen. Ne? Ich meine, das eine ist ja die allgemeine Kritik. Und das andere ist eigentlich dein persönliches, nennen wir es mal Schicksal jetzt, Bundeswehr, Fördergruppe. Erklär das mal, wo stehst du denn jetzt? Bist du denn jetzt noch in der Fördergruppe oder nicht mehr?
Ich bin in der Sportförderstelle bis zum Januar, glaube ich, oder Februar. Da möchte ich bis jetzt ehrlicherweise nichts Falsches sagen. Und dann verliere ich die. Der Verband hat die eben nicht verlängert. Knapp eine Woche nach meinem World Cup-Erfolg wurde mir mitgeteilt, dass ich da rausfliege, weil ich mich, gibt's auch ganz schwierige Kommunikationssachen, die ich jetzt lieber nicht kommentiere. Mir wurde herangetragen von Seiten der Bundeswehr, dass ihnen mitgeteilt wurde, dass ich meine sportliche Karriere beendet hätte. Der Verband sagt jetzt mehrere Wochen später, das stimmt so nicht, das hätten sie doch so nicht gesagt. Muss man auch sagen, ich habe mich einen Tag danach schon bei der Bundeswehr beschwert, dass das nicht stimmen würde. Die Bundeswehr hat mit dem Verband geredet, da frage ich mich, warum sich bis heute keiner bei mir gemeldet hat, um dieses Missverständnis mal aufzuklären. Nichtsdestotrotz, ich werde den Sportfördergruppenplatz jetzt verlieren, obwohl ich momentan von der reinen Rangliste der Beste war, der in der Sportfördergruppenstelle ist bei der Bundeswehr, was mich auch ehrlicherweise ein bisschen ärgert, mit der Begründung eben, ich wäre gegen die Zentralisierung. Das stimmt so auch nicht. Ich halte eine Zentralisierung durchaus für sinnvoll. Wir haben ja eben gesagt, gerade in den Großbooten müssen wir einiges aufholen, da sollte man auch gemeinsam trainieren. Das sollte aber an zentralisierten Stützpunkten auch dann ein Angebot geschaffen werden, das den Rahmen dafür bietet, sich in diese Richtung zu entwickeln und diese Längen aufzuholen. Und da habe ich einfach zur Cheftrainerin damals gesagt, das ist für mich nicht gegeben. Ratzeburg ist noch im Umbau, dass einige Punkte auf dem Wasser und abseits des Wassers für mich nicht stimmen. Und im Prinzip habe ich nur gesagt, ihr hattet doch jetzt ein Jahr Zeit. Viele haben ein Pausenjahr gemacht. Ihr habt nicht wirklich was geändert. Was wollt ihr jetzt ändern? Habt ihr ein Konzept dafür? Und eine Woche nach dem Gespräch kriege ich eben einfach von der Bundeswehr eine E-Mail und da steht drin, hier, sorry, bist raus aus der Sportfördergruppe. vom Verband hat sich Niana bei mir gemeldet. Und ich dachte eben, wenn ich offen und ehrlich Kritik äußere, weil im stillen Kämmerlein meckern kann jeder, das gibt, finde ich, aber ja, nur einen hohen Blutdruck, dann rede ich lieber ehrlich und sachlich mit der Bundestrainerin, sage meine Kritik höflich und fair, in der Hoffnung, dass sich für mich was ändert. Natürlich kann sie nicht alles ändern, das ist mir auch klar. Wir sind im Rudersport, es ist ein Amateursport. Finanziell sind wir auch irgendwo limitiert. Aber man muss eben, ja, ich dachte, wenn man höflich und fair ist, dann wird es auch irgendwo honoriert.
Ja. Aber nochmal, ich frage eine doofe Frage, ne? Ich bin ein bisschen naiv auch. Also, das heißt nochmal, es hat keiner vom DRV mit dir direkt Kontakt aufgenommen hierzu. Da ist kein einziges Mal das Telefon geklingelt und gesagt, hier Marc, pass mal auf, das ist jetzt die Entscheidung, das und das sind die Gründe, tut uns leid, aber du bist halt raus aus der Sportfördergruppe.
Genau. Du hast doch im Sportgespräch des Deutschlandfunks gehört, dass da zufällig die WM dazwischen kam und dass man deswegen keine Zeit hatte.
Kann man auch nicht telefonieren, ja, nee, weil da war gar schlechter Empfang in Tschechien, ja.
Also man muss ja sagen, meine Kritik, die allererste, die ich öffentlich gemacht habe, war schon erst 4, 4,5 Wochen nach meiner Kündigung bei der Bundeswehr. Und wie gesagt, ich habe mich noch am selben Tag bei der Bundeswehr gemeldet, am nächsten Tag mein Laufbahnberater vom Olympiastützpunkt in Frankfurt. Das war relativ schnell präsent bei der beim Verband und ganz im Gegenteil, anstatt dass sich einer bei mir gemeldet hat, wurde 2 Wochen später der Bundeswehr nochmal ein nicht angemeldetes zweites Arbeitsverhältnis im Familienbetrieb meiner Eltern gemeldet, was einfach nicht stimmt. Ich weiß nicht, was die Idee des Verbandes war, das dann zu melden, aber mein Sportfördergruppenleiter ruft mich an und sagt, ja, also stimmt das? Das geht ja, das wäre ja, ich habe mich gerade so für dich eingesetzt, das ging ja gar nicht. Da habe ich gesagt, natürlich helfe ich meinem Betrieb ja, mit, wie es wahrscheinlich jeder im Familienbetrieb macht. Ich kaufe auch die Nikoläuse zu Weihnachten, aber darauf beschränkt sich das dann. Ich habe keinen Arbeitsvertrag, nichts. Und das ist für mich eigentlich das Zeichen, dass keiner mit mir reden wollte, ehrlicherweise. Ja. Und nachdem ich diese E-Mail mit der Kündigung von der Bundeswehr bekommen habe, kam nichts. Dann habe ich irgendwann 8 Wochen danach ungefähr, nachdem wir schon mit meinem Karriereberater ein Gespräch vorbereitet hatten, haben gerade die Leute zusammengesucht mit Athleten Deutschland und am Tisch, habe ich dann mit dem DOSB telefoniert. Habe da auch angemerkt, dass ich es relativ schade finde, dass sich von Verbandseite noch keiner gemeldet hat. Und eine Viertelstunde später hatte ich eine Gesprächseinladung vom Verband. Und genau, seitdem versuchen wir das jetzt aber zu planen, weil damals hat der Verband mich in Form von Mario eingeladen, Mario Wolt mit Brigitte Bielich und mir eben ein Dreiergespräch zu führen. Da habe ich gesagt, naja, ich bin mal ganz ehrlich, Vertrauen ist im Moment semi-gut gegeben. Ich hätte gerne zumindest jemanden von meinem Verein, jemanden von Athleten Deutschland und eben Bernd Brückmann, meinen Karriereberater dabei. Und wenn möglich, am liebsten auch noch unseren Chefberater Buschbacher vom Bundesstützpunkt Frankfurt, damit wir da ungefähr auf einer Augenhöhe auch reden können, dass sie ihren DOSB und so dabei haben, wir aber auch eben Athletenseite. Und da hoffe ich jetzt mal, dass das Gespräch dann irgendwann stattfindet demnächst.
Und damit sind wir aber auch einverstanden jetzt, also dass du nicht alleine dann einbestellt wirst, sondern dass du doch auch ein bisschen mit Begleitung kommen darfst.
Ich glaube, da möchte ich jetzt aber auch nichts Falsches erzählen, weil ich seit 2 Tagen meine E-Mails nicht gecheckt habe, dass Mario noch nicht dem zugestimmt hat, dass jetzt Athleten Deutschland und sowas dabei ist. Da kann es aber auch sein, dass ich die E-Mail noch nicht gelesen habe.
Okay, ja. Wahnsinn. Ja, das ist Zappel, was sagst du denn dazu? Du hast ja auch, du hast ja auch andere Geschichten und so.
Ja, zu meiner Zeit wurden Faxe geschickt. Also mit Startverboten. Ist mir letztens wieder in die Hände gefallen. Es gibt aber offensichtlich immer wieder was Neues. Und wir waren ja vorhin bei der WM und das passt ja dann auch mit zur Stimmung. Also wir sind ja schon nur mit dem halben Team angereist, krankheitsbedingt, beziehungsweise weil man gesagt hat, also Frauenriemenbereich brauchen wir uns nicht antun. Da sind wir nicht konkurrenzfähig im Moment. Die bauen wir lieber auf fürs nächste Jahr, was wahrscheinlich ja auch Sinn macht. Aber wir haben Doppelzweier am Start und der fährt einen Vorlauf und danach wird er abgemeldet. Und in der Meldung steht drin, dass die aus persönlichen Gründen in der Mannschaft abgemeldet haben. Bei den sozialen Medien der Briten war sofort so helle Aufregung. Da war dann die Frage, ob der DRV einfach nur ehrlicher ist als der britische Ruderverband, weil da wurde dann angedeutet, sie hatten schon mehrmals so eine Fälle, dass es in der Mannschaft einfach absolut nicht gestimmt hat. Die sind dann aber trotzdem angetreten und ihre Rennen gefahren.
Ich ziehe doch nicht bei einer WM, dem Höhepunkt eines Sports, ich ziehe doch keine Mannschaft zurück. Oder sehe ich das? Also,
naja, also ich sag mal so wie ich das so mitbekommen habe, ist also einer aus der Mannschaft zu Brigitte Bielich gegangen und hat gesagt, also das geht überhaupt nicht. Ich kann nicht mehr, das geht nicht mehr. Also da ist dann meine Frage, wie kann man, also die Probleme müssen schon im Trainingslager
genau, wie kommst du denn dazu dann? Warum merke ich das vorher nicht?
Da gab es auch einige wohl Gespräche in der Hinsicht, also was für mich ist immer ein Trainer, der hat ja auch eine pädagogische Aufgabe. Und das heißt, der muss auch moderieren zwischen den Sportlern. Ich hatte auch mal die Ehre, mit jemandem zusammen zu rudern, mit dem ich also menschlich jetzt nicht unbedingt auf einer Wellenlinie lag. Und wir mochten uns halt nicht so besonders. Aber das war im Boot egal. Also ja, ich habe ihn dann auch irgendwann mal auf dem Wasser angeschrien, aber wir sind weit aufs Wasser rausgefahren, weil er nach dem Zieldurchlauf oder mitten im Rennen war er dann der Meinung, als wir in Sport gefahren sind, wir brauchen nicht mehr, wir kommen sowieso nicht mehr an denen vorbei, das war ein Vorlauf. Wir mussten dann dadurch in den Hoffnungslauf und dann hat er einfach die Kraft rausgenommen und nicht mehr weitergerudert. Und wir sind dann danach weit auf den See rausgefahren und dann habe ich ihn auf dem Wasser zusammengefaltet, was das sollte, weil das geht gar nicht. Aber sowas muss eigentlich auch ein Trainer moderieren und da muss auch ein Trainer, und wenn es der Trainer nicht macht, dann muss es der Bundestrainer machen, der da übergeordnet ist. Da gibt es ja dann auch eine Cheftrainerin irgendwann. Da muss man sich einfach unterhalten. Also sowas, das hat mich echt entsetzt, muss ich sagen, dass es so weit überhaupt kommen konnte. Und das sagt auch viel über die Stimmung in der Mannschaft aus oder unter einigen Leuten. Ich habe da Geschichten gehört, dass da jemand dann in der Trainerbesprechung einfach aufsteht und den Raum verlässt und nicht wiederkommt und nichts passiert, keine Konsequenz, also auch kein Anschiss oder sonst irgendwie was. Das hätte sich, also zu DDR-Zeiten sowieso keiner erlauben können, der wäre achtkantig rausgeflogen, aber das hätte sich auch zu meiner aktiven Zeit dann beim DRV niemand erlaubt oder niemand gewagt, weil da hätte es einfach richtig Theater gegeben und also sowas verstehe ich einfach nicht.
Ja, Marc, hättest du das auch gemacht?
Einfach gehen.
Naja, einfach sagen, das geht nicht mehr, wieso auch immer, ne?
Also, ich kenne natürlich die Situation nicht.
Nee, aber einfach mal prinzipiell. Also, da sitzt du da, ich meine, du bist letztes Jahr noch Olympia gefahren, und irgendwie, das klickt überhaupt nicht mehr in dem Doppelzweier, ihr kotzt euch gegenseitig so an. Kannst du dir vorstellen, dass es so eine, oder in deinem Erlebnis, kannst du dir eine Situation vorstellen, dass du sagst, ey, geht echt nicht. WM hin oder her, komm, Stecker raus. Ich will nach Hause.
Es gibt bestimmt ein Szenario, wo man sowas machen würde, wo jeder von uns an eine persönliche Grenze kommt, wo er sagt, was mache ich. Wie gesagt, wenn man so von draußen drauf guckt, ich kenne jetzt auch beide Sportler ganz gut, ich kenne auch beide Geschichten, sind auch sehr unterschiedliche Meinungen. Hätte ich jetzt gesagt, hätte ich es wahrscheinlich durchgezogen, weil ich das ganze Jahr durchgezogen habe, ist dann auch die Frage, was am Ende sowas bringt, das dann durchzuziehen, nur um es durchgezogen zu haben. Ich denke, es gibt immer eine Grenze, wo man sagt, okay, jetzt geht es für mich nicht weiter. Es ist sehr, sehr schwer, zeigt für mich aber vor allen Dingen, dass da Wochen und Monate lang vorher schon geschlafen wurde, wie es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet wurde. Es gibt, glaube ich, einen Kommentar vom Berliner Ruderclub dazu, ja. Die gesagt haben, wir haben eben schon frühzeitig die Hilfe den Trainern angeboten zu vermitteln. Ich denke, da wurde einiges verschlafen. Und auch das zeigt für mich wieder so ein gewisses Kommunikationsproblem, vielleicht auch eine gewisse Ignoranz, dass es den Verantwortlichen vielleicht nicht wichtig ist. Ich weiß es nicht, aber für mich hätte da deutlich früher eigentlich schon was passieren müssen. Und das ist für mich eine Situation, die, egal wie wenig man sich versteht, grundsätzlich eigentlich verhinderbar ist.
Eine Frage habe ich ganz kurz. Hast du dann das Gefühl, dass es zu wenig Trainer gibt, genau, es ist sehr allgemein, dass es zu wenig Trainer gibt, die eigentlich die Zeitenwende verpasst haben, dass man doch auch immer mehr Menschenversteher sein muss. Ja, ist einfach so wie allgemein. Ich meine, es ist weniger, ich kann nicht mehr, auch allgemein im Berufsleben, ja, Hierarchien sind ein bisschen flacher geworden, nicht mehr von oben herab, ein Sportler ist kein Material. So haben da einfach zu viele den Zug der Zeit nicht erkannt? Ist das es? Es verfehlt irgendwie Menschen, ja, Verständnis?
Jein, mir fehlt eher manchmal Sportlerverständnis, wenn man das so sagen kann. Ich habe manchmal das
Gefühl, ist der Unterschied?
Ja, für mich ist nämlich, wir kommen aus dem Rudern, sind wir mal ehrlich, wir gucken uns meistens eher selber zu auf den Regatten, weil wir es geil finden, weil wir eine Leidenschaft dafür haben. Keiner hier in meinem Häuserblock denkt, oh, Ruder-WM, da muss ich jetzt mal einschalten, mal schnell auf World Rowing, ob da was gibt, sondern wir gucken uns selber zu, weil wir es einen geilen Sport finden. Und dieser Enthusiasmus, den sieht man auf ganz vielen Regatten, bei den kleinen Kindern, bei den Breitensportlern, den sieht man bei fast allen Leistungssportlern. Und ich sage es ganz ehrlich, bei Trainern vermisse ich ihn manchmal. Also bei vielen Trainern im Verband vermisse ich den. Und die sind nicht mehr auf dieser begeisternden Schiene unterwegs. Die wissen nicht mehr, was für Ups und Downs die Person vielleicht auch durchmacht. Wir werden menschenzentrierter. Wir haben nicht mehr so viele Athletinnen und Athleten, die vielleicht nachkommen. Und gleichzeitig haben wir eine extrem hohe Leidenschaft im Sport. Und das meine ich mit, man sieht den Athleten nicht. Man sieht das zu... Viele Trainer sehen das meiner Meinung nach ein bisschen zu stumpf, zu einfach, zu emotionslos. Und da haben viele, glaube ich, eher diesen Trend verschlafen, eben zu schauen, hey, ich muss mit den Leuten agieren, das ist ein geiler Sport und ich mache das aus Leidenschaft.
Ja, Zappel.
Ja, also bin ich dabei. Also ich habe mich bei dieser ganzen Sache nur gefragt, wie verzweifelt muss der Kerl eigentlich gewesen sein, um diesen Schritt zu tun.
Ja, das ist ja die Frage, woran mag.
Bis man an diesem Punkt ist, da muss wirklich eine Menge passiert sein. Und wir wissen alle, wie weit wir uns quälen können, um irgendwelche Sachen durchzuziehen, auf dem Wasser und auch an Land. Aber dass man irgendwann an dem Punkt kommt, wo man sagt, das ist mir jetzt egal, ich kann einfach nicht mehr, es geht einfach nicht mehr. Da muss wirklich eine Menge passiert sein. Und da haben einige Leute, die in verantwortlicher Position sind, einfach wirklich nicht aufgepasst und es einfach laufen lassen. Und das muss man ihnen dann auch zum Vorwurf machen. Also das sage ich jetzt einfach hier so klar, weil ich habe ja nichts zu verlieren.
Ja. Marc, sag mal, nochmal zurück jetzt zu dir, ne? Also ich kann jedem empfehlen, mal dieses Deutschlandfunkgespräch von der leitenden Bundestrainerin und dem Sportvorsitzenden sich anzuhören nach der WM. Also ich fand das super interessant, knappe halbe Stunde. Vielleicht können wir den Link auch nochmal irgendwie rumschicken.
Der kommt, den können wir in die Shownotes packen.
Genau, dann gab es jetzt wieder nochmal Interviews, wie du ja selber genannt hast, in denen du als Lügner bezeichnet wurdest. Das hört sich an wie so eine Schmutzkampagne. Ja? Wenn du Politiker wärst, würde ich sagen, das ist eine Schmutzkampagne. Wie ist denn das zu lösen?
Ja, für mich, sage ich ganz ehrlich, der Verband hat, als er das Expertengremium einberufen hat, ich nenne es mal so schön Verhaltensregeln, wie wollen wir miteinander umgehen, auch veröffentlicht. Die stehen ganz am Ende auch vom Artikel, der ist auch noch online. Da steht so schön, wir reden miteinander statt übereinander, wir sind respektvoll im Umgang miteinander und wir reden bei Problemen zuerst mit den Personen und wenden uns nicht direkt an die Öffentlichkeit. Das habe ich jetzt falsch zitiert, die ersten beiden Sachen sind richtig, aber sinngemäß. Ja. Das wurde, Entschuldigung, indem ich jemanden als Lügner im Verband darstelle und das kann ihre subjektive Meinung sein, meine ist es überhaupt nicht, hat sie eigentlich diese Regeln verletzt? Und
Naja, da muss man aber sagen, dass als dieses Interview veröffentlicht wurde, war dieses Expertenkomitee schon wieder aufgelöst.
Genau, aber ich glaube an diesen
Verhalten. Also musste sie sich nicht dran halten.
Nee, sie musste sich nicht dran halten, aber die Regeln sind trotzdem ganz schön und sie sorgen eigentlich sind es grundlegende Regeln im sozialen Umgang miteinander.
Ja,
insofern ist meine Meinung nach jetzt, natürlich finde ich das überhaupt nicht gut, was die Cheftrainerin da über mich gesagt hat. Ich muss auch sagen, für mich ist das eine ganz, ganz klare Grenzüberschreitung. Nicht mehr sportfachlich, sondern einfach nur noch persönlich zu argumentieren, ist für mich auch ein Stück weit ein Zeichen, dass man vielleicht sportfachlich gar nichts mehr zum Argumentieren hat. Das ist eben die Frage. Aber ich muss sagen, ich persönlich will da deeskalierend wirken. Natürlich fände ich es schön, wenn sie diese Aussage zurücknimmt. Aber man muss jetzt auch sagen, wenn ich mich dann noch 3 Jahre lang drüber aufrege und jedes Mal, wenn ich auf Frau Bielich treffe, sage, du hast das damals gesagt, deswegen finde ich dich jetzt blöd, dann bringt mir das überhaupt nichts. Das ist eine ganz klare Grenzüberschreitung, die überhaupt nicht geht, wo wir ganz schnell von wegkommen müssen. Aber ich persönlich möchte da eine sehr deeskalierende Stimmung ehrlicherweise einnehmen. Wir brauchen uns da jetzt nicht gegenseitig weiterhin aufhetzen. Wie gesagt, von meiner Seite aus gebe ich ganz klare, sachliche, aber auch respektvolle Kritik und erwarte eigentlich nichts anderes, als dass auch sachlich und respektvoll darauf geantwortet wird. Und dass da zwei unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen, das ist vollkommen okay und gehört auch zu einem ordentlichen Diskurs meiner Meinung nach dazu.
Dann sag doch mal, ich meine, es gab ja dann in dieser ganzen Geschichte so ein bisschen die Gerüchte, dass der Marc Weber ja eigentlich aufgehört hat mit dem Leistungssport. Du möchtest doch in Paris starten, oder nicht? Ich meine, vielleicht haben die Leute das nicht gehört, dann können wir das jetzt mal als Medium benutzen, dass man mal ganz deutlich sagt, ich meine, Marc Weber ist heiß, der war schon einmal bei den Spielen, der war U23-Weltmeister, der hat eine Dritter beim World Cup auf dem Rotsee, der Mann will mehr.
Auf jeden Fall, kann ich nur so unterschreiben, besser könntest du mich nicht jetzt vertreten in meiner Meinung. Wie gesagt, wir sind Elfter bei Olympia geworden. Es war eine schöne Erfahrung, es war eine wirklich schöne Zeit auch mit Stefan Krüger zusammen im Doppelzweier. Nichtsdestotrotz möchte ich das Ergebnis gerne verbessern. Ja. Ich war jetzt in Luzern auf dem Rotsee eben Dritter. Ich möchte jetzt mit Jonas Gelsen aus Höchst eben zusammen Zweiter von den deutschen Kleinbootmeisterschaften. Ich war Dritter, Olli war Erster, Rang 2 und 3. Wir überlegen jetzt oder wir wollen jetzt zusammen Doppelzweier fahren. Wir glauben, das kann richtig schnell werden. Wir kommen beide hier aus der Region in Frankfurt. Und ich möchte voll angreifen. Also für mich ist jetzt eigentlich die Zeit zu sagen, ich habe meinen Master dieses Jahr schnell als Regelstudienzeit studiert, um zu sagen, okay, dann habe ich die nächsten Jahre jetzt richtig Zeit und vollen Fokus da drauf. Weil jetzt heißt es Angriff und alles auf 2024 und hoffentlich dann eine Medaille in der Bootsklasse rein.
Kann dann eigentlich das nicht mehr in der Sportfördergruppe sein, eigentlich eine Befreiung sein?
Ich muss sagen, ich bin ein Riesenfan von der Sportfördergruppe der Bundeswehr. Also das ist jetzt auch mal ganz unabhängig von dem ganzen DRV-Rudern. Ja. Ich bin sehr, sehr happy mit allem, wie das läuft. Das ist finanziell eine Riesenunterstützung. Der Lehrgang damals hat ehrlicherweise auch riesig Spaß gemacht. Man hat sich unter den Sportlern kennengelernt, noch mit ganz vielen, denen ich da Kontakt habe. Es wäre für mich persönlich einfach auch schade, da auszuscheiden. Und man muss eben sagen, eine Frau Bielich hat mir, das habe ich auch schriftlich eben damals gesagt, okay, wenn du jetzt umziehst, dann können wir darüber nachdenken, ob du nicht wieder in die Sportfördergruppe kommst. Das heißt, dieser Platz wurde nicht weiter vergeben, sonst könnte man mich ja nicht wieder zurück reinholen. Und man muss sich im Klaren sein als Verband, der gerade relativ schlecht, ehrlicherweise.
Also
eben
das ist Erpressung eigentlich.
Ja,
also musst du nicht so offiziell mit den gleichen Worten auch nachsprechen, aber also für mich so als Außenstehender hört sich das ein bisschen an wie Erpressung.
Es ist eine klare Ansage, dass ich...
Zappel, es ist keine Erpressung.
Ja, wie ich den Stützpunkt finde, nachbekommen soll.
Das ist ja Erpressung mit Leistung und außerdem hat der Frau Bielich im Sportgespräch auch gesagt, wenn er Zweier fährt, dann kann der sonst wo fahren. Der kann auch in Frankfurt fahren. Das hat sie ja in dem Sportgespräch so gesagt.
Genau. Insofern muss ich nur sagen, natürlich können sie mich da rausschmeißen. Das ist, ich will nicht sagen, ihr gutes Recht, aber wenn sie der Meinung sind, okay. Ich empfinde es nicht als Befreiung, wenn ich, sie sagt zwar, ja, man hat noch genügend Geld. Wir reden hier von 700 Euro deutsche Sporthilfe und noch 500 Euro, die man so roundabout vom Land Hessen und Verein und sowas vielleicht noch kriegt, sind wir bei 1200 Euro. Eine Wohnung mit der Freundin, gutes Essen, ein Auto, weil ich pendel ja immer noch 70 Kilometer. 1200 Euro sind heutzutage relativ schnell aufgebraucht.
Zweitliga-Fußballspieler wahrscheinlich am Tag, ja.
Ja, und da muss man einfach mal sagen, natürlich wäre es schön, wenn ich in der Bundeswehr bleibe, weil das ist ein großer Anteil des Geldes, der mir eben ermöglicht, meinen Sport A, professioneller zu machen und B, aber einfach auch weniger Angst vor finanziellem Notstand zu haben oder vielleicht noch einen 450-Euro-Job annehmen zu müssen. Und insofern ist es für mich schon fraglich, warum man den Sportler, der dieses Jahr Leistung gebracht hat, jetzt aus einer Sportfördergruppe schmeißt und ihm das Leben noch schwerer macht, anstatt ihn eigentlich zu unterstützen und zu sagen, okay, du hast Leistung gebracht, wir müssen gar nichts groß für dich machen. Du machst es in Frankfurt, du bist da gut geworden. Du sagst, an unserem Stützpunkt ist es noch nicht so weit. Wir hören dir zumindest zu, wir überlegen uns ein System. Anstatt da zu unterstützen, wird mir eigentlich das Leben meiner Meinung nach eher schwerer gemacht. Insofern finde ich das schon sehr, sehr traurig, dass ich aus der Sportfördergruppe rausscheide, sowohl finanziell als eben auch persönlich, weil ich die Sportfördergruppe Bundeswehr ein hammer, hammer, hammer geiles System und mega spaßig finde.
Ja, ziemlich deutlich. Zappel.
Ja, also ich verstehe, das ist ja, wenn du die Existenzsorge nicht mehr hast, weil du eine bestimmte Grundunterstützung hast, dann ist es ja schon mal positiv. Und ich sag mal so, für den Fall, dass du oder dass ihr das im Doppelzweier jetzt nicht schaffen solltet, kann ja sein, dass da irgendjemand ist, der schneller ist als ihr und euch dann da schlägt, habe ich jetzt nicht rausgehört, dass du nicht sagen würdest, dann gehe ich halt nach Hamburg und verstärke den Vierer. Also das ist jetzt so das, was ich jetzt gehört habe.
Absolut richtig gehört. Wir sind in einem sportlichen System und für mich zählt Leistung, das Leistungsprinzip. Und wir waren vorhin bei, wir wollen das Team unterstützen, wenn ein anderer Zweier schneller ist als wir. Verspreche ich euch, ich springe ins Wasser, schwimme dahin. Gut, ich bin hoffentlich wenigstens noch im gleichen
Lauf.
Hoffentlich
ist es im Sommer, und nicht im Frühjahr.
Noch im gleichen Lauf, aber dann würde ich den Jungs genauso gratulieren, weil sie einfach besser waren.
Ja. Ja, das ist cool. Ich denke, das ist auch genau die richtige Einstellung. Ne? Davon brauchen wir mehr. Das für mich ist das ziemlich deutlich, Marc. Ich finde das auch ziemlich cool. Denkst du noch, wie, wenn du jetzt noch breiter denkst oder weiter, weg von jetzt deinem persönlichen Schicksal oder also, wie es jetzt bei dir läuft, was wären das so drei Punkte, von denen du sagst, die müssen jetzt wirklich Team.de, ja, sich so schnell wie möglich verändern, dass das Team wirklich konkurrenzfähig ist. Und da geht es ja schon im nächsten Jahr darum, weil dann steht schon eine Olympia-Quali an.
Wir haben, da muss ich ein bisschen ausholen, dann erkläre ich aber alle drei Punkte auf einmal quasi damit.
Ja.
Wir haben jetzt organisiert, eben Olli und ich haben Kritik geübt, ganz viele Sportlerinnen und Sportler haben sich bei uns gemeldet. Die meisten haben uns voll unterstützt. Natürlich gibt es auch Leute, die es bestimmt anders sehen, auch bei den Sportlern, absolut richtig, soll auch so sein. Aber da haben sich ganz viele gemeldet. Daraufhin haben wir mit Athleten Deutschland gesprochen, genauso wie die Athletenvertreter, die von den Athletinnen und Athleten gewählt wurden. Da haben wir eine Umfrage ins Rollen gebracht unter uns Sportlern. Wir stehen da eng im Austausch. Es entwickelt sich so eine leichte Teamdynamik, zumindest schon aus den Problemen heraus, weil wir Sportlerinnen und Sportler wieder mehr zusammenwachsen. Und das ist, denke ich, was wir vorantreiben sollten. Wir sollten gerade jetzt, es entsteht aus Frust, aus dem Gefühl der Machtlosigkeit als Sportler und Sportlerin in dem System. Aber ich denke, als Punkt 1, wir sollten dieses Teamgefühl stärken. Wir sollten das aufnehmen, wir sollten das weiterentwickeln und uns wirklich zu so einer Einheit verschwören. Das Zweite ist dann, ganz viele Sportlerinnen und Sportler fühlen sich von dem Konzept und der strategischen Ausrichtung des Verbandes nicht mehr vertreten. Wir haben jetzt den nächsten Rudertag, wo die Vereine stimmen können. Wir haben aber eben auch uns Sportlerinnen und Sportler im Zusammenschluss, die da was bewegen können. Wir müssen ganz dringend was erreichen und da sehe ich die Verantwortung vor allen Dingen beim neu gewählten Vorstand, weil das neuer Wind ist. Wir müssen uns ja auch fragen, warum geht es seit 10 Jahren bergab? Das sind die gleichen Leute, die sollten wir vielleicht mit einbeziehen, aber nicht gerade führend lassen, wenn es um die strategische Neuausrichtung geht. Aber wir brauchen dringend ein neues Konzept, eine neue Strategie. Wir müssen das ganz, ganz dringend neu denken und neu angehen. Das ist für mich Punkt 2. Die muss aber auch sauber ausgearbeitet werden mit Athletinnen und Athleten, mit den Vereinen, aber auch mit den Leuten, die im Verband sitzen.
Aber das dauert lange.
Das dauert länger.
Das dauert länger. Änderst du den Kurs nicht mehr bis 23?
Nee, das bis 23, glaube ich, wird das jetzt eh alles ein bisschen eine Holter-Polter-Fahrt. Aber wir müssen ihn zumindest anstoßen. Eigentlich war meiner Meinung nach das nacholympische Jahr dafür Zeit, um schon größere Schritte zu gehen. Es sind Schritte gegangen worden, ganz, ganz kleine, meiner Meinung nach auch teilweise eher in die falsche Richtung. Aber wir müssen jetzt uns wirklich mal zusammensetzen, mehr miteinander reden und etwas anstoßen, von dem wir alle überzeugt sind. Und wenn wir das haben.
Entschuldigung, und dann geht es um Zentralisierung versus Dezentralisierung, dann geht es auch um Trainingsinhalte oder Das muss ich mir darunter vorstellen. Was wärst du denn?
Meiner Meinung nach eine komplette Neuausrichtung und Idee, wie verfolge ich etwas? Im Moment wird sehr stur an der Zentralisierung festgehalten. Meiner Meinung nach kann man das machen. Wir haben es in Deutschland noch nie zu 100% durchgesetzt. Also darf auch keiner meckern und sagen, das funktioniert auf keinen Fall, weil wir haben die Erfahrung nicht. Aber wir müssen uns überlegen, wie machen wir es richtig? Weil so, wie wir es im Moment machen, wir bieten einen Stützpunkt Hamburg-Ratzeburg an und von den Top 12 Ruderern sagen roundabout 8 Leute, 9 Leute, ich komme nicht, ja, weil ich da nichts an Infrastruktur, nichts für die Regeneration, nichts fürs Studium, gar nichts gegeben habe. Das geht nicht. Also wenn wir sagen, wir zentralisieren, brauchen wir ein Konzept für die einzelnen Stützpunkte. Da muss man die Athletinnen und Athleten fragen, was braucht ihr, was sind für euch Must-Haves? Was sind nice to have und. Und dann müssen wir auch versuchen, das dementsprechend umzubauen, Gelder zu sammeln, zu bündeln, da reinzubringen. Dann müssen wir auch überlegen, wie schaffen wir Kontrollgremien. Und das ist für mich der dritte Punkt. Für mich haben ein Stück weit die Kontrollgremien in den letzten Jahren versagt. Man kann das natürlich jetzt irgendwie einem Sportdirektor oder so alles in die Schuhe schieben und sagen, der Einzelne war es und der muss jetzt weg. Oder man hinterfragt mal, wie ist es zu dem Ganzen gekommen? Und war das überhaupt der Sportdirektor alleine? Weil irgendeiner sollte das ja eigentlich kontrolliert haben. Und warum konnte dieser Abwärtstrend seit 10 Jahren ungebremst fortgesetzt werden? So, und wenn man dann ein neues Konzept hat, dann muss man gucken, okay, wie schaffe ich jetzt, dass das kontrolliert wird, dass das auch so funktioniert, wie wir es uns vorstellen. Und man muss sich dann ganz klar angucken, die einzelnen Personen, die dieses Konzept gerade umsetzen und verantworten, und muss sagen, wollen die das ändern? Ja, wir können den Leuten, die das in den letzten Jahren auf diesen Positionen sitzen, von mir aus auch eine Chance geben. Das ist ja das, was im Moment die Führungsspitze eher will. Sie wollen diese Leute behalten. Stimme ich nicht immer zu, aber okay. Aber dann müssen wir gucken, wollen die Leute das ändern? Weil sie sind seit 10 Jahren in dieser Denke drinne. Und wenn sie, selbst wenn sie morgens aufwachen und sagen, ich will das jetzt ändern, dann müssen wir gucken, können sie das ändern? Und wenn das ist, dann dürfen sie bleiben. Wenn das nicht so ist, müssen wir uns was anderes überlegen. Das sind für mich die 3 Punkte. Was Teamgedanke, ja, strategisches Konzept und Kontrolle.
Was wir mir bei Kontrollorgan vorstellen, keine Ahnung, der Länderrat, ich bin da viel zu wenig zu Hause in all den Details, und dann eine Art Aufsichtsrat dann für wenigstens Leistungssport im DRV, oder müsste man dann was Neues dann auch wieder einführen?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da stoße ich jetzt tatsächlich auch in meine konzeptuellen Grenzen. Ich kann sagen, wir haben sehr, sehr gute Athletenvertreter momentan, die sehr, sehr engagiert sind. Wir haben meiner Meinung nach eben einen neuen Vorstand, der eben vielleicht auch ein bisschen frischen Wind reinbringen kann. Wir haben sehr viele Athletinnen und Athleten, mit denen ich jetzt immer im Austausch war, die sehr gute Ideen haben. Warum nicht mal wirklich überlegen, wie können wir das zusammensetzen? Und dann kann es sein, dass es sogar schon eine Struktur gibt in Form der Athletenvertreter. Jetzt soll eine Athletenverordnung in die Verfassung integriert werden, dass wir schon eine Struktur haben, die das durchaus gut und objektiv kontrollieren kann. Aber auch da müssen wir dann ehrlich sein und sagen, okay, vielleicht haben, wenn wir sie nicht haben, dann brauchen wir was Neues. Aber an für sich muss man das genau gucken, da schluss ich an meine Grenzen.
Na gut, du brauchst halt als Kontrollorgan, bräuchtest du halt echt eine Gruppe, die komplett unabhängig ist, ne? Weil natürlich häufig auch diese Geschichte mit dem Expertenrat, wenn du halt Leute hast, die doch in einer gewissen Abhängigkeit stehen zu dem Status quo, dann bringt dir ein Kontrollorgan nichts. Also du müsstest eigentlich wirklich eine Art Aufsichtsrat, ja, wie das bei Unternehmen der Fall ist, dann eigentlich einführen, in denen dann Leute nicht mehr, aber ich würde denken, keine Aktiven mehr, ja, weil die haben eventuell auch noch was zu verlieren. Ja, die sollen, aber ich vielleicht ehemalige Aktive, ich würde mir auch einen kompletten Blick von außen, anderer Sport, ja, zum Beispiel mal mit reinnehmen, vielleicht auch sogar dann einen Ausländer, anderes Land, aber halt deutlich Leute, bei denen es egal ist, was passiert. Ja, die wirklich einfach eine objektive Meinung von außen geben können.
Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und auch da möchte ich, und das sage ich jetzt nochmal, falls sich doch jemand vom Verband, der das mal anhört, sage ich es auch ganz ehrlich, für mich ist gar nicht mehr das Wichtigste, ist, mache ich jetzt sofort alles richtig. Jeder macht Fehler. Ja? Und wenn man was verändert, dann kann man auch immer mal einen Fehler dabei machen. Das ist völlig normal. Wichtig ist nur, dass sich mal was ändert, dass man was hinterfragt, dass man Kritik annimmt und nicht überlegt, wie gehe ich mit dem Kritiker um, sondern wirklich überlegt, wie gehe ich mit der Kritik um. Und das ist eigentlich für mich das viel Wichtigere. Und da jetzt erstmal sich Gedanken zu machen, ein Konzept zu entwickeln und zu sagen, so bauen wir dieses Kontrollgremium auf, da kann ruhig mal ein Fehler passieren. Vielleicht sagen wir jetzt, okay, wir setzen das komplett mit unabhängigen Leuten aus dem Ausland und keinen Aktiver rein und merken, das geht überhaupt total schief. Und dann muss man nochmal nachjustieren. Ja, ja, aber ja. Erstmal überhaupt sowas zu etablieren, zu durchdenken, neu zu machen, das ist für mich das viel Entscheidende.
Ja. Zappel, du willst definitiv noch was sagen.
Ich will definitiv was sagen. Nein, ich finde das gut. Ich sag mal so, früher waren die Kanuten und die Ruderer immer ungefähr gleich erfolgreich bei Großereignissen. Und wenn wir jetzt ins Nachbarbootshaus gucken, zu den Vorwärtsfahrern, die sind immer noch erfolgreich und wir kriegen es irgendwie nicht hin. Und vielleicht gucken wir einfach auch mal ins Nachbarbootshaus. Könnte ja helfen.
Könnte helfen. Ich weiß nicht, da müsste man wirklich mal analytisch vorangehen, weil ich weiß nicht, ob es im Kanu auch so viele, mittlerweile immer mehr Nationen gibt, die im Kanusport unterwegs sind. Im Rudern hat sich ja die Spitze breiter geworden.
Das ist richtig, ja.
Und natürlich,
es gibt auch eine iranische Einerfahrerin, also eine Leichtgewichte.
Genau,
habe ich gesehen, mit großer Freude, die auch sehr gut gefahren ist.
Ja, ja. Und es ist kein Studentensport. Ich wüsste jedenfalls nicht, in welchem Land. Das fällt mir auch noch so gerade ein. Marc, was findest du denn davon? An diesem Deutschlandfunk-Interview, da wurde ja das so ein bisschen präsentiert, dass die ganzen amerikanischen Unis dann die deutschen Junioren-Nationalmannschaftsteilnehmer einfach abwerben und die würden dann dem deutschen Ruderverband abhanden gekommen sein. Also so, das war jetzt meine Interpretation. Aber ich habe das nicht verstanden, weil ehrlich gesagt, wieder meine Freunde, die Niederländer, die haben einfach jeweils im Senior A-Bereich, andere Geschichte, aber U23-Bereich, dann kommen die ganzen von den Unis Ende Mai, Anfang Juni, die dürfen dann mal nach Amsterdam kommen, die knallen ein bisschen auf dem Ergometer, die machen ein bisschen Seat Racing mit und dürfen, wenn sie gut genug sind, fahren die einfach dann zur U23-WM. Auch wenn die überhaupt nicht bei irgendwelchen Kleinbootmeisterschaften dabei gewesen sind. Die Amis, die Engländer, die haben einfach auch Uni-Leute da drin sitzen. Also habe ich da irgendwas falsch verstanden? Sind alle anderen Nationen fahren eigentlich relativ gut mit Studenten, Sportlern, nur wir in Deutschland nicht? Oder habe ich das nicht gut verstanden?
Mäßig gut verstanden, wenn ich ehrlich sein darf. Man muss sagen, tatsächlich im School-Bereich haben wir das Problem eher seltener, dass jemand in der Saison anklopft und sagt, jo, ich will rein. Ich habe das tatsächlich nur in der Sitzung mit den Athletenvertretern, haben wir vor kurzem genau über diesen Fall gesprochen. Und da hieß es, dass Sportler, dass Trainer das sehr unterschiedlich sehen. Also es gibt manche Trainer, die sagen, oh ja, klar, gerne, da gucken wir mal. Es gibt aber auch Trainer, die sagen, nee, das ist unfair den Sportlern, die den ganzen Selektionsprozess in dem Jahr durchlaufen haben. Und dann kommt auf einmal jemand, ist schneller und sitzt dann drin und die anderen haben das ganze Jahr alles umsonst durchlaufen. Es sind zwei unterschiedliche Ansichten, die meiner Meinung nach beide irgendwo recht haben. Ja, zum einen, wenn man ganz forsch das Leistungsprinzip durchsetzt, dann muss man dankbar für die Amerikaner sein und sollte die auch auf jeden Fall immer reinsetzen, wenn man sagt, okay, die Leute, wir wollen auch honorieren, wer das ganze Jahr dabei ist, alles mit durchläuft, dann sollte man natürlich die reinsetzen. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte und das ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist eine Trainerentscheidung. Der Trainer muss es am Ende auch verantworten, wenn es gut geht oder wenn es eben schlecht geht. Wichtig wäre es, glaube ich, dass da vielleicht auch eine einheitliche Regelung getroffen wird, damit die Leute wissen, woran sie sind, ne? Dass die Amerikaner oder die Deutschen, die in Amerika studieren quasi, wissen, okay, ich kriege meine Chance oder aber auch wissen, okay, ich kriege meine Chance nicht, weil zu kommen, vorne zu sein und dann gesagt zu bekommen, ja, aber du darfst maximal eine nicht-olympische Bootsklasse fahren oder du darfst gar nicht fahren, das ist doch auch deprimierend. Und gleichzeitig ist für die anderen auch deprimierend, nicht zu wissen, ob der amerikanische Student vielleicht noch kommt und mich dann aus dem Boot rauskickt. Was für mich viel entscheidender ist, es wird oft so getan, als gehen die Leute nach Amerika, dann kommen die immer nur für ihre 3 Monate und dann sind sie alle total blöd, die 4 Jahre, anstatt zu sagen, geil, erstens, man könnte ein Angebot schaffen hier in Deutschland, dass es so attraktiv wird, dass die Leute gar nicht nach Amerika gehen wollen, weil man super Absprachen mit den Unis hat etc. Ja. pp. Ja. Oder aber man freut sich seines Lebens, dass die mit 18 weggehen, 4 Jahre da, meistens sich auf dem Ergo wie Sau entwickeln, genau, die ganze Zeit rieben,
ganz genau,
dann kommen die mit 22 zurück. Und sind wir mal ehrlich, mit 22 kann man noch ein paar Jährchen rudern, haben theoretisch sogar schon ihre Ausbildung fertig. Gut, manche machen dann noch einen Master oder. Aber sie kommen topfit zurück, haben eine super Riemenausbildung. Und wenn du dann die gut aufnimmst, dann kannst du die doch perfekt in den A-Bereich wieder integrieren und mit an Land ziehen. Also das ist für mich viel entscheidender, sich nicht nur zu sagen, ach, die gehen und jetzt schmeiße ich die aus der Förderung und dann sind die für mich gestorben und ich mache mir nie wieder einen Gedanken darüber, sondern eigentlich müsste man sagen, okay, Max Mustermann geht nach Amerika, in 4 Jahren ist er zurück, ich stelle mir eine Erinnerung und in 3,5 Jahren melde ich mich bei dem und sage, hier, wie sieht's denn aus, hast du Bock? Wir haben deine Karriere verfolgt und du bist ja super auf dem Ergo, hast da einen geilen Job gemacht, hast du Lust, wenn du zurückkommst? Ne? So müsste das meiner Meinung nach laufen.
Ja, also habe ich es doch nicht so falsch verstanden.
Nee, mittelmäßig. Ich war mir nur nicht ganz sicher, wie du es jetzt verstanden hast.
Also einfach eine verpasste Chance.
Ja.
Mein erster Gedanke war, ja, so eine Stipendium könnte man, wenn man denn wollen würde, hier auch anbieten. Und ich habe diesen Satz so ein bisschen... dämlich gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil letztendlich geht es ja darum, wir wollen den Sportlern eine Perspektive bieten. Es geht ja nicht nur darum, dass die ihren Sport machen und den möglichst erfolgreich. Die können diesen Sport ja nur erfolgreich gestalten, wenn sie so ein bisschen die Chance sehen oder die Möglichkeit haben, nebenbei ihren Lebensunterhalt in irgendeiner Form finanziert oder unterstützt zu bekommen. Und die wissen alle, dass die mit Mitte 20, vielleicht auch erst Mitte 30 ihre Sportkarriere beenden und dass sie danach noch eine ganze Menge Leben übrig haben. Dass sie erstmal Leben geschenkt bekommen und dass danach ein anderes Leben anfängt, eben das berufliche Leben. Und dafür müssen sie halt auch vorbereitet sein. Und wenn wir das nicht hinkriegen, und das kriegen wir im Moment nicht hin, deswegen hören ja so viele Junioren oder U23-Ruder einfach auf, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass da oben an der Spitze nichts ankommt. Weil die Basis, das sehen wir ja an den U19 und U23-Meisterschaften, die ist ja immer noch da. Da gibt es ja immer noch gute Leute.
Ja, also im Nachwuchsbereich, dass man auch viel Vereine oder die einzelnen Länder, Team Nordwest, ich komme jetzt aus dem Team Hessen, ja, mal mehr, mal weniger erfolgreich, ehrlicherweise. Aber an der Basis wird gute Arbeit geleistet. Die Vereine tun in sehr großen Bereichen sehr, sehr gute Arbeit leisten. Und wir verschlafen so ein bisschen den Anschluss, wie wir aus dem Nachwuchs, wie wir den an uns ranziehen. Es wird auch da in den Interviews, da kriege ich immer einen leicht hohen Blutdruck, meine Ader schwillt am Kopf ein bisschen an, wird gesagt, wir haben keinen Nachwuchs, das ist eine Übergangsphase. Wir müssen uns doch auch mal fragen, wieso wir denn keinen Nachwuchs haben, aber unser Nachwuchs gleichzeitig eigentlich immer die Nationenwertung auf Baltic Cup und WM gewinnt. Irgendwo im Übergang verlieren wir den. Und dann muss man doch ganz klar sagen, warum haben wir den in den letzten Jahren verloren? Es gehen mehr Leute in die USA und mehr Leute hören auf. Heißt für mich, irgendwas ist vom Studium oder Privatleben für diese Person nicht mit dem Leistungssport vereinbar. Und da muss ich als Verband überlegen, wie schaffe ich ein Angebot, dass ich die Leute, man kann nicht jeden halten, aber dass ich zumindest einen größeren Teil versuche, in den A-Bereich zu nehmen. Weil ich weiß, als ich 15 Jahre alt war, habe ich die Leute im Fernsehen, Stefan Krüger damals schon im Fernsehen gesehen, der später mein Zweierpartner war, und gedacht, wow, was sind das für geile Typen, so jemand will ich auch mal werden. Und mittlerweile reicht das nicht mehr aus, sondern ich bin irgendwann auch erwachsen geworden, habe gesagt, okay, ich will so ein geiler Typ werden, aber Stefan Krüger macht jetzt seinen Doktor. Das heißt, er hat einen Bachelor und einen Master, den brauche ich auch, weil danach geht es irgendwann weiter. Und dann bin ich natürlich hier in Gießen geblieben damals, weil Kooperation mit dem Olympiastützpunkt, man hat ein sehr flexibles Studium, eine tolle Uni, die einen super unterstützt. Ruderisch hat es hier für mich gepasst. Wir haben ein gutes Physioangebot. Wir haben jetzt eine Sportpsychologin. Wir kriegen Höhentrainingslager ordentlich organisiert und auch begleitet vom Olympiastützpunkt. Das rundherum stimmt. Und das alles konnte ich mit meinem Privatleben und Studium vereinbaren. Und das ist was, was der Verband schaffen muss. Und dann bin ich mir ganz, ganz sicher, haben wir auch kein Nachwuchsproblem mehr.
Das war doch ein schönes Schlusswort. Und dann muss noch sozusagen das Scouting kommen, das Reverse Scouting von allen Deutschen, die in den USA sind. Weil ich gehe mal davon aus, dass keiner im DRV irgendwie eine schöne Excel-Datei hat, wo die Namen drinstehen mit all den Deutschen, die aktuell aktiv in den USA an den Colleges und Unis rudern.
Carsten, wir sind ein ehrenamtlich geführter Verein. Das wäre eine Aufgabe für dich. Du bist ja auch öfter mal drüben. Also,
ja, ich hab's ja selber gemacht aus eigener Erfahrung. Es gibt nichts Tolleres, als irgendwie morgens um 5 in einem Achter mit freiem Oberkörper im Dunkeln zu rudern. Ja, das ist Achterrudern in den USA.
Ja, gut. Aber du weißt auch, warum du im Dunkeln mit freiem Oberkörper rudern musstest, weil du den Oberkörper einfach nicht hattest.
Ja, genau. Dankeschön. So, ich denke, das war ein noch schöneres Schlusswort, Zappel. Danke dafür. vielen Dank, Marc. Ja, war super spannend. Ich denke, dass ich auch für Zappel spreche, wenn ich sage, wünschen dir echt alles, alles Gute.
Auf jeden Fall.
Ich bin natürlich auch ein bisschen biased als Mitglied von Nassovia Höchst. Also von daher alles Gute. Ich hoffe auch, dass diese Schlammschlacht ein bisschen aufhört und ihr das hinbekommt, dass dieses Tischtuch nicht komplett zerschnitten ist. Ja, ich denke, das wäre auch einfach für die Atmosphäre. Ich meine, ein Feind ist auch klasse, kann auch ein bisschen Adrenalin hochpumpen. Aber es ist doch einfach netter, um in einer angenehmen Atmosphäre zu trainieren, um irgendwie versuchen, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Und dann werden wir deinen Werdegang weiter verfolgen und freuen uns auf viele World Cup Medaillen und hoffen, dich dann in Paris dann mindestens im Finale zu sehen. Ne? Ich denke, das ist der Schritt weiter. Finale nach Platz 11 ist mindestens, und wer im Finale ist, der will auch eine Medaille gewinnen.
Ins Finale und dann lässiger als die Franzosen.
Genau. Ja, so. Das wünschen wir dir auf jeden Fall. Also das sollte auf jeden Fall so sein. Und nach Paris denn war das auch so eine halbe Sportdirektor-Bewerbung, habe ich irgendwie so mitgekriegt. Also ich sehe da Potenzial.
Dann ist das Konzept ausgearbeitet und muss dann, denke ich, noch von frischen neuen Blut dann auch ausgeführt werden. Ich habe das auch so ein bisschen mitbekommen. Also das werden wir auch im Hinterkopf halten. So, das war eine neue Folge vom Schubschlag. Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen, Fragen, immer her damit. Am liebsten zum Zappel, nicht zu mir. Aber in diesem Sinne, wir sehen uns, wir sprechen uns, wir hören uns. Vielen Dank.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.